eh früher aussehe, ins Ausland, schau dir die Welt an, die Welt ist so bunt, so schön, so, und es ist einfach für unsere eigene Entwicklung so, so wichtig.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Ehrlich gesagt, mein heutiger Gast weiß, wie es ist, wenn der sichere Job plötzlich nur noch wie ein Käfig wirkt. Doris Braha war viele Jahre in der PR, gut vernetzt, erfolgreich und trotzdem unglücklich. Also hat sie hingeschmissen und ihr eigenes Ding gestartet. Heute begleitet sie Unternehmen in ihrer Kommunikation, lebt konsequent ihre Werte und zeigt, wie man echt bleibt. Auch in einer Welt voller Hypes und Dauerbeschallung. Wir reden über Freiheit, über den Preis von Selbstständigkeit und warum Authentizität mehr als ein Marketing-Schlagwort ist. Herzlich willkommen, Doris Braha. Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten. Liebe Doris, schön, dass du da bist. Hallo.
Danke für die Einladung. Hallo.
Mein bewährtes Spielchen. Ehrlich gesagt, freut mich das.
Dass ich heute da sein darf.
Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Boah, nicht viel. Bin entspannt.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Glaub nicht alles, was du siehst, und hinterfrag alles mit deinem eigenen Verstand.
Wie sehr tust du denn das, wenn du bist ja als PR-Lady unterwegs, du siehst Öffentlichkeit, du siehst Außenauftritt, wie sehr hinterfragst du denn das? Wie sehr hast du denn das hinterfragt, was du von mir gesehen hast?
Ja schon, ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, da ist Futter dahinter, da ist Inhalt da und das passt für mich, und darum sitze ich jetzt auch heute da. Ich glaube, das ist, hat jetzt weniger was mit meiner Profession zu tun, sondern generell einfach auch mit dem, was ich so mitgekriegt habe. Also Kinderstube von daheim, so, okay, glaub nicht alles, hinterfrag einmal und entscheide dann für dich. Und so mache ich es heute noch, egal ob ich was auf Social Media sehe oder auch im Fernsehen, Zeitungen, wobei ich das sehr, sehr eingeschränkt mittlerweile habe vom Konsum her. Aber ich hinterfrage einmal kurz, okay, ist das für mich spannend? Hat das in irgendeiner Form einen Mehrwert? Es kann aber auch sein, dass es mich unterhält, ja. Habe ich mit dieser Info was angefangen oder ist es für mich absolut unrelevant und es geht binnen einem Bruchteil von einer Sekunde, und wenn es für mich nichts irgendwie was hat, was mir was bringt, dann weg damit. Und dann ärgert ich mich aber auch nicht mehr drüber.
Wie grenzt du denn da? Weil ich kenne das schon, also gerade diese vermeintlich unseriösen Anbieter, viele sind es vielleicht auch gar nicht, aber ich sehe was und denke mir, nicht meine Welt. Das ziehe ich schon ab und zu auch noch mit, wenn ich das Handy dann schon weggelegt habe und denke mir, du, ja. Pfeife.
Ja, total. Vor allem die dann immer erklären, und die verfolgen auch mich natürlich, die da erklären, hey, ich triggere dich und du musst jetzt an dir selber arbeiten, genau, weil dich das triggert. Nein, ich muss gar nichts. Also ich habe da so ein bisschen meine Routinen auch entwickelt, egal ob es ist, dass ich mein Feed säubere, wurscht, ob es auf Insta ist oder auf LinkedIn, einfach Dinge als für mich irrelevant markiere und somit einfach immer ein bisschen zusammenrahmen. Das ist ja wie daheim, ich denke mir immer, in meinem Wohnzimmer fühle ich mich wohl und da tue ich auch Staubsaugen aufwischen, zusammenrahmen. Nichts anderes ist online, und somit kriege ich das ganz gut hin, aber auch ich muss mich dann bewusst immer wieder rausnehmen und sagen, so, jetzt konsumiere ich mein Eichtel und jetzt ist es aber wieder gut, ja. Und gerade mit Blick auf die Bildschirmzeit kann man das eh ganz gut nachvollziehen. Und da bin ich auch mittlerweile relativ streng mit mir selber, weil ich einfach auch merke, boah, es zieht mich ab, es lockt mich aus, es ist anstrengend, dieses einfach passiv Konsumieren.
Und nichts haben davon.
Nichts haben davon, genau.
Lass uns ein bisschen zurückgehen in dein unternehmerisches Tun. Und was mich ja immer ganz besonders interessiert, ist, so die Beweggründe, warum sich wer Unternehmertum im weitesten Sinn auch tut. Und jetzt kommst aus einem Angestelltenverhältnis davor und bist jetzt seit einigen Jahren erfolgreich unterwegs mit deinen Dienstleistungen, deiner Expertise. Warum?
Warum? Ja, ich wollte nie wirklich bewusst Unternehmerin werden. Also diese Entscheidung, wie viel sagen, boah, ich brenne dafür, es ist meine Leidenschaft und ich mache es jetzt, das war bei mir überhaupt nicht da. Das kam erst dann sukzessive. Ich war einfach in meinem Job nicht mehr wirklich glücklich, wobei mir die Arbeit schon Spaß gemacht hat. Ich war aber in einem landesnahen Betrieb, der einfach sehr viele Schranken und Grenzen und Einschränkungen hatte, was normal ist. Ja, sobald Steuergelder im Spiel sind, hat man halt sehr viele Regeln, an die man sich halten darf. Und ich habe irgendwann für mich halt gemerkt, boah, es ist anstrengend für mich, weil ich gefühlt halt immer mit dem Kopf gegen die Wand möchte und komme nicht durch. Und war dann auch irgendwann so, ich war dann Anfang 40 und dann habe ich gedacht, so, entweder ich mache das jetzt bis zur Pension. Und der Gedanke hat mich so geschreckt, dass ich mir dann gedacht habe, nein, das kann es jetzt nicht sein, ich muss was verändern. Und es gab viele Gespräche auch mit meinem damaligen Chef, total auf Augenhöhe, super produktiv. Wir haben meinen Job nochmal angepasst. Aber ja, wenn die innere Unglücklich oder Unzufriedenheit einmal da ist und man ja eigentlich auch innerlich schon ein bisschen ja, an Raum zugemacht hat, dann wird das auch nicht mehr. Und dann das eine hat zum anderen geführt und irgendwann, ja, kurz vor dem ersten Lockdown war dann der Moment, wo man gedacht habe, so, und jetzt kündige ich. Wobei ja dazu sagen muss, das hat jetzt nichts mit dem Lockdown zu tun gehabt, weil das hat ja damals keiner gewusst, in welche Richtung geht das. Naja. Das war einfach für mich irgendwann der Moment, wo man gedacht habe, jetzt bin ich gut damit, bin ich fein mit dieser Entscheidung und jetzt mache ich eine Tür zu, weil es sagen ja immer alle, es macht sich dann andere auf. Und das stimmt auch.
Wie war dann die Startphase? Du bist in einer bewegte Zeit reingekommen. Ich kenne die Geschichten, wir kriegen keine Förderungen, weil wir haben jetzt gerade erst gegründet. Da sind ja viele durchs Netz gefallen.
Ja, genau. War bei mir sehr entspannt, Gott sei Dank, weil ich einfach auch, ich habe dann nachher nichts anderes gemacht als vorher, halt dann auf eigene Rechnung. Das heißt, ich habe natürlich auch ein gutes Netzwerk gehabt. Ich war fast 20 Jahre in der PR, in der Kommunikation, habe viele Leute kennt, auch medial ein gutes Netzwerk gehabt, viele Kunden auch dann, die gesagt haben, boah, coole Sache, wie können wir mal mit dir zusammenarbeiten? Also es war so ein nahtloser Übergang und es war ja damals dann gerade in diesen Covid-Phasen, wo es zugehabt hat, ganz viele Kunden von mir waren Tourismusbetriebe, die dann Zeit gehabt haben, sich mit ihrer Außenwirkung zu beschäftigen, ja. Die dann einfach auch mit mir zusammengearbeitet haben. Also ich habe in dieser Zeit viel mehr Arbeit gehabt als viele andere und war wahnsinnig dankbar. Das heißt, dieses paar schwierige Startphase habe ich nicht gehabt. Überhaupt nicht.
Hat dann irgendwie so, weil ich kann es nachvollziehen, ja. Corona war bei mir auch, wo man zuerst dachte, um Gottes Willen, ich lande unter der Brücke, das ist vorbei. Und zwei Wochen drauf habe ich nicht mehr gewusst, wo ich die Arbeit unterbringe. Also ich habe Beratungsgespräche über die Webseite um 10 Uhr abends buchbar gemacht, die genommen worden sind, wo ich mir dann gedacht habe, um Gottes Willen, ich habe das dann schnell wieder aufgehört. Aber gab es dann danach so eine Phase, wo man dann halt einmal rübertauchen muss?
Ja, total. Und das ist aber auch das, wo ich sage, das würde ich halt anders machen. Weil natürlich, ich bin ja total mit diesem Angestellten-Denken ins Unternehmertum gegangen. Ich war ja in Wahrheit keine Unternehmerin am Anfang. Ich war selbst und ständig. Also dieser depperte Schmäh, den man dann immer hört, der hat ja total gestimmt bei mir. Weil ich bin mit dem Angestellten-Mindset ins Unternehmertum eine. Das heißt, ich habe noch Stunden abgerechnet, ich habe meinen Stundensatz variiert, wenn wir gesagt haben, es ist gerade, es zwickt uns gerade. Ja, natürlich haben wir einen Weg gefunden, ja. Am Ende des Monats war ich aber bei 50, 60, 70 Wochenstunden, aber gerade halt oftmals nicht einmal bei meinem Angestelltengehalt, das ich vorher gehabt habe. Und das aber nicht 14 Mal im Jahr automatisiert. Ja. Und das ist eher das, was für mich dann so ein Learning war, wo ich mir dachte, okay, das erklärt da, aber das lernt da keiner. Ja, das lernst du in keinem Gründerprogramm oder in keinem Gründerworkshop, dass du da anders denken musst, auch anders planen, anders kalkulieren. Und das war eher für mich dann diese Challenge, zu sagen, hey, wow, es ist nicht meine Expertise das Problem, die ist genial. Ich habe absolut begeisterte Kunden. Es ist wirklich so mein eigenes Unternehmertum. Ich muss auch am Unternehmen arbeiten und nicht nur im. Und da dann sich die Zeit freischaufeln und dazu sagen, okay, das sind einmal ein paar Monate, wo vielleicht sogar die Umsätze dann zurückgehen, aber ich arbeite jetzt am Unternehmen, ich stimme neu auf. Das war für mich viel mehr Challenge und einfach ein wichtiger Prozess.
Ich merke es, wie es manchmal so ein bisschen als Großkotzigkeit von manchen Menschen, alle, die unternehmerisch unterwegs sind, eh nicht, wahrgenommen wird, wenn ich sage, unter 10.000 Euro im Monat zahlt es sich für mich umsatzmäßig schlicht nicht aus, weil ich habe gewisse Jahre an Erfahrung. Ich betreibe ein kleines Büro, das auch irgendwie zahlt werden will. Es gibt genau diese Phasen. Realistisch sind es 2,5 Tage in der Woche, die ich wirklich produktiv am Kunden arbeiten kann, weil der Rest sind Nebengeräusche. Ja. Und ich habe eine Familie, ich habe eine Wohnung, die auch irgendwie, die Miete zahlt sich auch nicht von selbst. Und wenn ich das aufsummiere und dann noch Steuern abziehe, dann bin ich jetzt irgendwie in einer Gehaltsregion, wo ich wahrscheinlich als Führungskraft in einem Konzern mehr kriegen würde.
Absolut, absolut.
Und da ist die Frage, wie bringt man denn das auch mal in die Gesellschaft aus? Weil es kommt ja immer so, selbst die Kleinen sind dann die Abzockerunternehmer.
Ja, voll.
Obwohl es einfach eine wirtschaftliche Kalkulation ist, nicht mehr, nicht weniger.
Absolut, absolut. Ich bin gerade selber auch wieder in einem Mentoring-Programm, wo ich genau das auch seit einigen Monaten mit einer Unternehmensberaterfirma intensiviere, lerne, ja, dieses auch mein Business anders und neu aufzustellen. Und die Mentorin sagt zu mir auch immer genau diese magischen 10.000, ja, sagt immer, alles was drunter ist, ist ein teures Hobby und das ist richtig. Und ich glaube aber, zu das der Gesellschaft beibringen, das ist ein heftiger Brocken, also das darf ich mir gar nicht umhängen. Für mich ist es eher, und das war auch ein Learning, mir ein Umfeld zu suchen, ja, und auch mein Umfeld, genauso wie ich mein Social Media Feed ausmisst, klingt jetzt total hart und arg, ja, misste ich auch mein Umfeld aus und suche mir ein Umfeld, das mich wachsen lassen möchte, die mit mir gemeinsam wachsen möchten, diese Menschen, Unternehmer, aber auch im Privaten, ja, die mich da unterstützen, wo ich nicht immer mich rechtfertigen muss oder erklären muss, warum das nicht großkotzig ist, weil eben Steuern, SVS und Pensionsvorsorge, sondern wo das ganz normal ist. Also es ist, glaube ich, wirklich einfacher und wir dürfen uns das ja leicht machen, auch in unserem Umfeld zu schauen, wo sind Menschen, die mich da pushen, die mich unterstützen, auch die vielleicht schon dort sind, wo ich hin möchte, ja, weil die haben keinen Neid, die nehmen einen ja auch immer ein Stück weit mit, geben Tipps geben, Empfehlungen, sagen, hey, den Fehler habe ich gemacht, den musst du nicht auch machen, schau mal. Das finde ich total wichtig.
Jetzt haben wir uns ja vorher schon unterhalten und ich sage es einfach auch dazu, das ist der zweite Versuch, diese Aufnahme zu machen, weil ich nicht auf Record gedruckt habe. Jetzt haben wir auch so ein bisschen über die persönlichen Schranken in der Vorbereitung geredet, was auch Arbeitszeiten und so weiter angeht. Du hast mir auch bestätigt, so irgendwie 17 Uhr war irgendwie so ein gefüllter Arbeitsschluss und so ähnlich wie bei der Primetime-Fernsehen haben wir auch gelernt, geht 7:45 los, Arbeit ist um 5 Uhr vorbei. So
genau,
irgendwie.
Der Hauptort.
Wie hat sich das verändert jetzt einfach auch im Unternehmerischen? Weil 5 Uhr, ja, ist eher ein netter Richtwert, aber die Realität schaut meist anders aus.
Absolut. Da habe ich lang gebraucht. Also ich habe wirklich so die ersten 3 Jahre, würde ich jetzt sagen, dieses klassische eben auch wieder Angestellten-Denken weiterzogen. Ja, Büro von 9 bis 5 oder von 8 bis 5, Freitagmittag Bleistift fallen lassen, Samstag, Sonntag frei. Und immer, wenn ich mal früher gegangen bin, so ein schlechtes Gewissen. Wenn ich die Zeit abgesessen habe und unproduktiv war, auch ein schlechtes Gewissen. Also ich war eigentlich die ersten 3 Jahre permanent von schlechtem Gewissen getrieben und habe aber dann auch irgendwann gemerkt, boah, es ist ungesund, es macht so keinen Sinn, habe dann auch irgendwo schon auch im Außen eben mein Umfeld verändert und habe da auch Impulse gekriegt, das darf auch anders funktionieren und habe halt dann so kleine Anpassungen einmal gemacht. Also ich glaube auch da so Minischritte, weil wenn ich dann sofort angefangen hätte, alles umschmeißen und nur noch arbeiten, wann ich will und wo ich will, das hätte nicht funktioniert, ja. Ich bin trotzdem ein Mensch, ich brauche eine gewisse Struktur. Ich brauche einen Wochenplan. Also ich habe jetzt so Routinen für mich, die recht gut funktionieren. Ich sage ja, Anfang der Woche sitze ich mich hin einmal mit dem Kaffee auf die Terrassen, Montag in der Früh meistens und plane einmal meine nächsten 2-3 Wochen und schaue, okay, wie mache ich, was tue ich. Aber eben genieße auch die Freiheit, wenn ich sehe, jetzt ein paar Wochen ist unter der Woche 2 Tage super schön und am Wochenende ist total schlechtes Wetter. Dann switche ich meine Arbeitstage und das ist ja das Schöne wieder. Aber es braucht trotzdem, finde ich, einen Plan, eine Struktur, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt frei oder für Arbeit am Samstagvormittag oder am Sonntagnachmittag. Und das funktioniert jetzt recht gut.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass so ein bisschen die Strukturen den Plan braucht und ich track tatsächlich jetzt nicht minutiös, aber so ungefähr meine Arbeitsstunden mit. Egal, ob sie für Kunden oder für mich sind, einfach auch, damit ich für mich irgendwo diese Zahl stehen habe und meine Leistung irgendwo abgebildet habe. Was ich aber schon gemerkt habe, bei mir ist halt einfach mit dem Kind doch ein bisschen diese klassische Struktur wieder zurückgekommen, weil ich sitze am Abend beim Abendessen mit am Tisch und das jeden Abend praktisch ausnahmslos. Weil ich halt einfach gesagt habe, das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, dass ich dann irgendwie nie greifbar bin und Wochenende ist für Kunden, Klammer auf, in der Regel, Klammer zu, einfach nicht greifbar.
Ja, total. Das ist eine Challenge, auf jeden Fall, egal ob jetzt Kind oder auch Ehemann oder generell Lebenspartner, der angestellt ist, weil der natürlich diese klassische Montag bis Freitag hat, ist es bei mir, wobei es mein Mann mich immer extrem unterstützt hat von Anfang an. Der ist eher so, dass er dann einmal sagt, boah, schau auf die, du wirkst gerade wieder sehr, sehr fertig und müde und nimm da mal Auszeit. Aber der unterstützt das total und sagt dann, ja, gar kein Thema, wenn du am Sonntag arbeitest oder auch im Urlaub eben diese so ein bisschen Workation. Aber auch da ist es wieder wichtig. Und da bin ich wieder bei der Struktur, dass man sich das ausmacht. Ja, weil wenn ich jetzt am Samstagnachmittag zu meinem Mann sage, spontan, du morgen arbeite ich, gell? Ja, puh. Super genial, da hat er keine Freude. Was super logisch ist, ja, weil er möchte vielleicht seine Freizeit planen oder sich dann denken, ja gut, die Frau arbeitet, gehe mit meinen Jungs am Berg oder mache was anderes. Also, und das ist mit dem Kind ja nichts anderes. Du sagst, ja, ich glaube, es geht einfach um das, dass man es kommuniziert, dass man auch für sich und für seine Familie oder für sein engstes Umfeld, das einem halt wichtig ist, einen Weg findet, dass es gut passt, ja.
Jetzt kommst du aus der PR. Und jetzt hat Marketing-PR, ist natürlich nicht selber, aber artverwandt, sagen wir mal so, es ist so irgendwie die eine ähnliche Bubble, zumindest in Kreisen. Und jetzt gibt es so im Marketing einen Spruch, den ich nicht mehr hören kann, so dieses, naja, im Marketing muss man halt ein bisschen übertreiben, das gehört zum Handwerk dazu.
Okay.
Jetzt ist es ja in der PR, unterstelle ich jetzt einfach einmal so ganz klischeehaft, wollen wir uns natürlich auch von der allerbesten Seite zeigen.
Das finde ich total witzig. Den Spruch kenne ich nämlich tatsächlich nicht, aber ich kenne den Spruch, dass man sagt, okay, Marketing ist, wenn du über dich selber sagst, du bist genial, und PR ist, wenn es andere von dir sagen.
Trotzdem muss ich was einwerfen. Okay. Also von selber kommen sie ja nicht, sondern ich muss absolut. Medien, klar. Influencer, was auch immer, mit irgendwas ausstatten. Und ich habe ja ursprünglich war die Angry Teddy mal ein Blog und irgendwie bin ich auf so Medienverteilerlisten immer wieder mal drauf und kriege auch PR-Aussendungen, die ich dann postwendend abbestelle. Und was ich da teilweise so lese über Einzelunternehmer, die CEO sind. CEO ist bei mir immer nur der Aufsichtsratsvorsitzende. Wenn man dann auch denkt, ja, weiß ich nicht, es ist halt so ein Ding, das sich verselbstständigt hat und ich weiß schon, es heißt in unserem breiten Geschäftsführer, trotzdem suggeriert es was, wir bin niemals CEO nennen. Und solche Dinge werden halt dann auch in PR-Aussendungen und Außendarstellung hochgepitcht und entsprechen halt meiner Meinung nach nicht der Wahrheit. Wie gehst du um mit solchen Sachen?
Naja, ich glaube einfach, ich bin überzeugt davon, dass das langfristig aber auch nicht funktioniert. Egal, ob es jetzt diese wirklich klassischen, wie man es halt in die 80er, 90er Jahre gemacht hat, Presseaussendungen, eine Aussendung an einen Verteiler von 300.000 Menschen mit dem gleichen Inhalt, das funktioniert ja nicht mehr. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt. Ja, das können große Konzerne machen, die haben aber auch ein ganz anderes Mediabudget. Ja. Da muss ich auch ein bisschen einwerfen in die Kasse, damit dann die Sichtbarkeit funktioniert. Aber am Ende des Tages, das ist auch für mich immer so spannend, ja, geht es in Wahrheit wieder um das, wie wir auch am Anfang waren, ja, was konsumiere ich, was catcht mich irgendwo, ist für mich da ein Mehrwert der Info drin, eine Geschichte. Und ich bin auch überzeugt, diese Menschen hätten alle gute Geschichten zu erzählen, ja, nur sie müssen es erzählen. Und das ist halt auch das, wo ich sage, alles andere tue ich für mich auch ausblenden. Also wenn ich da keine Geschichte außer lese oder eben auch, wenn ich das Gefühl habe, so, boah, das ist jetzt eine Masseninfo, die eher an 300 Leute gegangen ist und ich bin halt auch nicht am Verteiler, vielleicht dann, das ist mir überhaupt mein Lieblingscase, dann auch noch der Name falsch geschrieben oder irgendwie Mann-Frau-Anrede verkehrt, wenn wir denken, ja, da hat sich jemand genau, LinkedIn ist so ein Thema, also diese automatisierten In-Mails oder Anfragen, aber wenn wir denken, da hat sich jemand genau eine Sekunde mit mir beschäftigt, wann überhaupt, ja, löschen, blockieren, weg damit.
Also es geht auch da um die Persönlichkeit. Also im Menschen bringen wir jetzt auch in KI-Zeitalter nicht weg, offensichtlich.
Na Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber ich glaube, auch da ist es so wichtig, dass das kein so Entweder-Oder-Denke ist, sondern dass man sagt, okay, die KI ist genial, auch ich nutze sie, aber sobald es um eine persönliche Story geht, ja, ich kann doch bitte nicht meine persönliche Story oder mein, um jetzt im Marketingbereich zu bleiben, mein Elevator-Pitch, mit dem ich mir irgendwo vorstelle, den kann ich doch nicht der KI schreiben lassen. Mhm. Ich kann mir einen Rahmen einmal oder einen neuen Blickwinkel von der KI geben lassen, also so als Sparringspartner, super genial. Oder dann nochmal drüber arbeiten lassen, Rechtschreibfehler raus, eh klar. Aber so dieses Emotionale, das kann die KI nicht. Und das ist ja wieder das Schöne, weil gerade ich ja oft von Menschen aus meinem Umfeld die Frage kriege, hast du nicht Angst, dass die KI einmal ersetzt? Nein. Ich bin froh, dass es gibt, weil sie hilft mir ganz, ganz viel Zeit zu sparen und ich nutze immer noch viel zu wenig, weil es einfach auch zeitintensiv ist, sich einmal damit zu beschäftigen. Aber ich sage, geniales Tool, aber eben mit Grenzen, weil wie du sagst, ja, Menschen, Emotionen und Menschen kaufen von Menschen, Menschen gehen in einen Dialog mit Menschen, ja, mit echten Menschen.
Das, was uns ja verbindet, was ich sehe, ist so dieses Thema der Ehrlichkeit, Authentizität und so weiter. Das nimmst auch du sehr, sehr für dich in Anspruch. Wie so oft geht es ums Warum? Weil aus dem Warum kommen die Werte, aus denen kommen dann die Geschichten und jeder mit dem, was er kann, versucht halt dann irgendwie diese Werte zu nutzen. Wie hast du das für dich selber außerdestilliert? Weil das ist aus meiner Sicht immer so die schwierigste Übung, weil bei den anderen hat man relativ schnell eine Wahrnehmung. Dann haut man mal was hin, dann resoniert was oder nicht. Und bei mir selber weiß ich, ich beschäftige mich jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren intensiv mit diesem Thema für mich selbst und habe immer noch das Gefühl, ich bin nicht fertig.
Ja, willkommen im Club. Ja, ich glaube, auch da darf man mit sich selber ein bisschen entspannter sein. Bei mir war es immer, wenn ich so überlege, egal ob jetzt als junge Frau, als Teenager, ja, viele haben schon gewusst in meinem Umfeld, boah, ich will mal das werden, das ist meine Berufung, meine Leidenschaft. Und ich habe mir nur gedacht, was redet ihr alle? Ist das wurscht, hauptsächlich verdiene ein gutes Geld. Also das war so als Kind. Dann kommen diese Klassiker, du willst das werden, was Mama und Papa machen. Gut, das wollte ich nie, weil Mathe war nie mein Ding und sie sind beide auf der Bank. Das ist vielleicht nicht so gescheit. Dann wollte ich irgendwann mal Pilotin werden, weil ich einfach gern um die Weltgeschichte fliege. Aber so dieses echte Warum, das habe ich lang nicht gehabt. Und bei mir hat sie sich eher immer so einfach ergeben. Und das war aber das Schönste. Ich habe immer irgendwann AHS-Matura gemacht. Dann bin ich studieren gegangen, der Klassiker, wie alle anderen. Ja. HW, BWL damals. Beides überhaupt nicht meine Leidenschaft. Habe dann eigentlich nebenbei mehr gearbeitet, weniger studiert. Habe das Studium auch nicht abgeschlossen. Habe dann den Tourismusmanagement-Lehrgang gemacht und habe da so das erste Mal wegen gespürt, okay, Tourismus, taugt mir, ja, Urlaub fahren kann ich gut, voll meins. Finde ich eine spannende Branche, in eben Verbindung mit Kommunikation und bin dann eben in dieser Tourismus-PR gelandet, in der Tourismuskommunikation und habe halt da schon gemerkt, ja wow, das liegt mir. Also bei mir hat sich das immer so ergeben, irgendwie, ich probiere was aus, ich merke, es macht mir Spaß und dann kommst du ja eh in diese Geniezone oder wie immer du das nennen willst. Du merkst dann eben, es resoniert mit Menschen, egal ob es jetzt Kunden sind Geschäftspartner, die sind begeistert, dann entwickelt sich das weiter und dann kommt irgendwann ein neuer Blickwinkel dazu und dann entwickelt sich das wieder. Also ich habe mir da immer total schwer da und ich glaube, ich weiß eben, was du damit auch meinst. Ja, dieses, jetzt sitze ich mich hin und jetzt arbeite ich nach einem Workbook und 3 Tage mein Warum aus. Ja, am Ende der 3 Tage habe ich lauter Blumen in mein Workbook gemeint gehabt. Also auch ich habe mich dazu gezwungen und habe irgendwann aber dann gemerkt, nein, ich mache es von der anderen Seite. Ich probiere mal aus und merke dann, es taugt mir und dann geht das irgendwie so Schritt für Schritt. Und dann spüre ich eh und ja, diese Wertearbeit, das ist schon wichtig, aber das sind so Dinge, die man ja sowieso für sich irgendwann definieren muss. Egal, ob es im Beruflichen ist oder im Privaten, man sagt, ja, was sind mir wichtige Werte, ja, echt sei, ehrlich sei. Und wenn das nicht resoniert, dann passt das nicht. Das ist im Privaten ja nichts anderes.
Mir hat damals tatsächlich beim Ben Schulz, das ist ein deutscher Unternehmensberater, entdeckt, der hat die Lebenslinientechnik genutzt, wo man in Wirklichkeit drüber schaut über das eigene Leben und die Negativausschläge sich anschaut von 0 bis minus 10. Und dann schaut bei diesen Negativerlebnissen, was war denn das Verbindende, welcher Wert ist denn verletzt worden, weil man das so präsent ist. Und da bin ich dann draufgekommen, es war immer dann, wenn wer was erzählt hat, für was er steht, und das nicht gelebt habe, dann habe ich mich üblicherweise abgewandt und habe gesagt, das interessiert mich da nicht. Das waren Jobs, die ich aufgeben habe, das waren Vereinstätigkeiten, das war politisches Engagement und so weiter. Und dann da ist es dann eigentlich für mich erst greifbar geworden, bist du nicht echt, kehrst nicht zum Innenkreis. Ja. Ganz einfach.
Ja, spannend. Ich habe das vor 3-4 Monaten, glaube ich, mal im Zuge eines Coachings gemacht, war eine ähnliche Technik, wo es auch drum gegangen ist. Also ich habe einfach da ein Thema so ein bisschen mitgeschleppt, da aus meiner beruflichen Vergangenheit, wollte mir das nochmal anschauen lassen. Und die hat auch dann einfach so eben diese entscheidenden, die mir halt so als entscheidende Momente bewusst waren in meiner beruflichen Laufbahn, von eben ersten Job bis jetzt, immer dann nochmal genau angeschaut und gesagt, okay, was davon können wir mitnehmen, was ist wertvoll, was davon war einfach eben entscheidend für ein neues Werteverständnis. Und ja, damit wird es auch klarer. Und hat mir aber dann auch gezeigt, und das ist ja die Schöne an so einer Arbeit, es war alles für was gut. Und es hat mich jeder Schritt, auch wenn ich mir gedacht habe, das hätte ich wirklich nicht gebraucht, doch im Nachhinein gesehen, habe ich es gebraucht, weil es mich weitergebracht hat, weil ich heute sonst nicht da sitze bei dir und heute auch beruflich nicht dort stehen würde, wo ich stehe. Und von daher war es notwendig.
Ja, das, also diese Erkenntnis, dass die Krise braucht, um wachsen zu können, die hat sich bei mir schon deutlich verfestigt.
Ja. Sie hätte nicht über so erwatschen sein müssen.
Ja, ein bisschen was hätte ich mir auch gern gespart, aber es ist halt einfach so. Jetzt ist ein anderer Wert, den ich dir jetzt einfach einmal zuschreibe, ohne dass wir darüber geredet haben, das Thema Freiheit. Und das hast in dem, wie wir telefoniert haben vor ein paar Tagen, relativ schnell am Tisch gebracht. Wir haben vorher schon drüber gesprochen. Du bist gerne in Griechenland.
Oh ja.
Und verbindest es mit deinem Job und damit dem manchmal auch gehypten Wort Vacation, ein Konzept, das für mich bis dato einfach nie funktioniert hat, wenn ich es probiert habe, weil ich einfach immer so das Gefühl gehabt habe, bist du jetzt im Urlaub? Habe ich einen Job im Kopf? Mache ich Job? Habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ja jetzt gerade meinen Urlaub nicht mache? Und da bin ich kognitiv einfach noch nicht so weit. Bei dir funktioniert es. Wie bereitest du das vor?
Es funktioniert aber auch erst seit 2 Jahren, weil ich mir es vorher auch nicht erlaubt habe. Also ich habe 2023 meine erste Vacation wirklich bewusst gemacht. War in dem Fall so, dass ich Ende Oktober, also auch Ende der Sommersaison in Griechenland, einen One-Way-Flug nach Santorini gebucht habe. Eine der letzten Maschinen, die auf die Insel gegangen ist. Man muss dazu sagen, ich habe einmal in Santorini gelebt, da ich war Reiseleiterin. Und habe da aber auch bewusst gesagt, okay, ich fliege alleine, ja, dann ist natürlich leichter. Und habe mir aber auch, und das ist, glaube ich, wesentlich, damit es funktioniert, dort ein gutes Umfeld geschaffen. Und das fängt schon an bei einer Unterkunft, bei einem Appartement, wo ich sage, ich kann mich bewegen. Das funktioniert nicht in einem kleinen Zweibettzimmer. Ja. Ich habe auch einen Wohnarbeitsraum. Ich kann nicht auf dem Bett sitzen, arbeiten. Das funktioniert, wenn ich sage, okay, im Urlaub einmal schnell eine Stunde E-Mails checken, aber nicht, wenn ich wirklich arbeiten will. Ich brauche stabiles Internet und, und. Und ich habe mir aber auch da meinen Plan gemacht, meine Struktur. Ich habe gesagt, okay, ich liebe es in der Früh, Sonnenaufgang am Meer, schwimmen gehen, Kaffee. Und dann habe ich aber mal 2 Stunden, wo ich echt gearbeitet habe, wo ich dann in meinem eben Büro dort in meinem Wohnzimmer war. Und dann bin ich wieder ausgegangen. Also ich habe auch da diesen Plan einfach ganz strikt gemacht und dann hat das super funktioniert.
Was gewinnst du durch die Art und Weise zu arbeiten?
Für mich einfach unglaublich viel Lebensqualität, weil ich einerseits genau in dem Land bin und ich habe keine griechischen Wurzeln, aber ich habe immer das Gefühl, sollte es ein früheres Leben geben, war ich wahrscheinlich Griechin. Also es ist für mich so immer absolutes Lebensgefühl, dieses Wow, Sonne, entspannt, also Lebensqualität. Aber auch, ich bin viel produktiver. Das ist nämlich interessant. In diesen 2 Stunden oder 2-3 Stunden Slots, die ich mir dort wirklich fürs Arbeiten mache, da lasse ich mich nicht ablenken. Da schaue ich dann nicht nur mal schnell mein Insta-Feed durch und konsumiere irgendeinen Schwachsinn, der mich nicht weiterbringt, sondern da bin ich wirklich produktiv. Also ich bin unglaublich effizient, weil ich weiß, okay, die 2 Stunden sind, dann kann ich wieder ausziehen, dann gehe ich ans Meer, dann gehe ich schwimmen, gehe ich wandern. Also für mich ist das absoluter Win-Win. Und vor allem auch für Themen, und das nehme ich mir dann dort immer mit, wenn ich Vacations mache. Ich sage, ja, ich brauche mal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel, ich brauche irgendwie Ideen, ich arbeite am Unternehmen, ich brauche eine neue Inspiration für irgendeine neue Ausrichtung. Also auch da nehme ich mir einfach immer 2-3 Ideen mit, wo ich sage, okay, und das möchte ich da mal angehen.
Das ist jetzt natürlich der große Vorteil der Selbstständigkeit. Aber wie erklären wir denn das jetzt dem Herrn Wirtschaftsminister? Und auch die Doris Humber ist auf dem Platz, auf dem du schon gerade sitzt, schon gesessen, wo wir jetzt gerade in einer Diskussion rund um Teilzeit und Vollzeit und so weiter sind. Und jetzt, wenn ein Angestellter sagt, ich nehme mir 2-3 Ideen mit und jetzt bin ich dann einmal dahin und ich schaue das in 2 Stunden und so weiter. Du weißt doch, was ich will, es ist überzeichnet. Jetzt hat er beides eine Berechtigung und jetzt bin ich mehr auf der freiheitsliebenden Seite, sonst hätte ich mir die Daseinsform Selbstständiger nicht ausgesucht.
Ja.
Aber wie erklären wir denn das jetzt so einem Angestellten?
<Gar nicht. lacht> Schwierig, ja, absolut. Wobei, es sind ja auch immer mehr Firmen, die sich auf flexible Modelle einlassen, die das ausprobieren. Und da sind wir schon wieder bei Corona, das da schon einfach auch eine Tür aufgemacht hat. Ja. Egal, ob es jetzt diese Homeoffice-Varianten waren, da hat man müssen. Und dann hat man auf einmal gesehen, ah, der Mitarbeiter tut ja doch was daheim, außer bügeln, kochen und Kinder betreuen, sondern er arbeitet auch. Und ich glaube, das ist, ja, die Unternehmer, die das ihren Angestellten zutrauen und ermöglichen, werden ganz schnell merken, dass da irrsinnig ein Mehrwert rauskommt, Win-Win für beide. Und das ist, glaube ich, das, wo man ansetzen muss. Diese Unternehmer, die das leben, egal ob es jetzt in einem Konzern ist oder auch in einem KMU, dass die das viel mehr nach außen tragen, ja, drüber reden, öffentlichkeitswirksam machen. Weil ich glaube, es geht immer nur darum, und genauso kann man auch irgendwann eine Doris Humber überzeugen oder egal, irgendeinen Politiker, eine Politikerin, nicht zu sagen, hey, das funktioniert, weil, sondern einfach so mit diesen Best Cases. Ja, sagen, schauen wir mal, also mit guten Beispielen. Ich glaube, es kann nur so funktionieren.
Wenn du jetzt auf Vacation bist und ehrlicherweise kenne ich jetzt deine Darstellung davon nicht, aber wir kennen ja auch Menschen, die das sehr zelebrieren. Wie sind denn die Reaktionen drauf?
Naja, nachdem ich da keine Reels und Stories mache, wo ich im Bikini im Pool sitze und dann erkläre, wie PR funktioniert, gute Reaktionen. Weil ihr dann trotzdem, ich mache ganz normal meine Kundencalls, meine Videotermine mit meinen Mentees. Das ist ja ganz normal. Und da habe ich habe bei meinem Zoom einen Büro-Hintergrund. Freilich, ich erzähle es denen ja auch, dass ich gerade in Griechenland bin, weil ich mit denen ja in einem guten Austausch bin. Aber die würden das sonst nicht mitkriegen, weil ich habe auch daheim oder im Büro jetzt keinen Bläser an, aber ein ordentliches T-Shirt und die Haare gescheit gemacht. Und von daher, der Hintergrund ist der gleiche. Es ist maximal, wenn das griechische Internet einmal nicht so tut, wie ich will, aber das funktioniert mittlerweile ja auch sehr gut. Also die kriegen das gar nicht mit, ja. Und wann, dann mache ich natürlich auch mal, sei es eine Story, wenn wir jetzt wieder im Online-Marketing und im Social-Media-Marketing sind, wo ich dann einmal mein Umfeld mitnehme und sage, boah, bei dieser Wanderung und schaut mal, wie schön es da ist und voll ruhig, aber das funktioniert total gut, weil ich eben dann, wenn ich im beruflichen Austausch bin, ja diesen professionellen Hintergrund habe und auch nicht da im Bikini da sitze im Pool, sondern ich sage, okay, und jetzt bin ich Business. Und ich glaube, es ist aber auch genau wieder das, warum diese Vacation funktioniert, weil ich das dann schon trenne. Und ich kriege eher, und das finde ich auch total interessant, so aus meinem beruflichen Umfeld, also eher Geschäftspartner oder Kollegen, ja, aus meiner Bubble, die dann sagen, wow, ich bewundere die, ich beneide die, ich hätte das auch gern, aber das geht halt bei mir nicht. Was ich dann immer so spannend finde, wenn ich dann nachfrage, warum nicht? Dann wird es eh hinten aus ganz schnell ganz eng mit Argumenten. Also das ist dann auch, wir erzählen uns das, glaube ich, oft einfach selber, dass wir es nicht dürfen, dass es nicht geht. Wir probieren es aber gar nicht.
Das definitiv. Und sich selbst Erlaubnis zu geben, bei mir sind es kleinere Dinge, aber es passiert mitunter auch, wenn es der Kalender zulässt, dass ich tatsächlich zum Mittag einmal eine Stunde auf der Couch liege, meditiere, vielleicht sogar döse. Das war lang nicht möglich. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, als Angestellter hätte ich es nicht machen können als Führungskraft, dass ich zum Team sage, ich bin jetzt dahin. Ich habe jetzt im Sommer einen Praktikanten gehabt, da habe ich das dann unterlassen, weil ich kann schlecht zu Praktikanten sagen, du, leg mich jetzt da nicht. Aber wenn man eh schon selbstverantwortlich für alles ist, dann darf ich mir solche Dinge auch rausnehmen.
Absolut. Aber das sind wir auch wieder, ich glaube, du hast das am Anfang gesagt, also oft sind es einfach Neidthemen, ja, wenn Menschen, die sehen sich einfach laut, ja, andere bewundern es wieder und das ist eher so in meinem Umfeld, die dann sagen, boah, ich bewundere die. Ich traue mir es nicht oder ich glaube halt, dass es für mich nicht funktioniert, aber ich traue mir halt auch nicht drüber. Natürlich ist es auch, gerade wenn ich Familie vielleicht habe, kleine Kinder, ja, dann kann ich nicht einfach sagen, und tschüss, ich habe mich jetzt Ende Oktober auf Vacation mit One-Way-Flugticket und schauen wir mal, je nach Wetterlage komme ich irgendwann zurück. Das ist schon klar. Ich glaube aber auch, so eine Vacation muss ja nicht immer ein Flugticket irgendwo hin sein. Das kann eben, wie du sagst, auch daheim sein. Einmal einen Tag Auszeit, einmal, ich gehe mal einen Tag am Berg und lasse Handy irgendwo, bin halt erreichbar, aber schau nicht permanent mein Newsfeed an. Also es können ja kleine Momente sein und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das braucht man ja auch, gerade als Unternehmer.
Jetzt ist so ein Hauptthema, das uns auch verbindet, das Thema Authentizität, Echtheit. Wir haben es auch schon kurz angesprochen. Jetzt ist das, was du beschreibst, zutiefst authentisch. Was auch immer das Wort jetzt heißen soll. Ich will es jetzt noch gar nicht groß werten. Wie viel Authentizität vertragen wir denn? Weil ich merke schon, ich vertrete oft Meinungen, die ich dann eher hinterm Berg halte, weil ich weiß, ich würde wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen reizen damit, als dass mir auch was bringt. Ich habe da während Corona sehr oft, sehr direkt auch gepostet, was ich mir gerade denke. Das hat Schäden hinterlassen an manchen Stellen. Gleichzeitig schreibe bis heute, wenn du nicht echt bist, wird es nicht passen. Es hat man natürlich auch Menschen gefiltert, die ohnehin nicht gepasst hätten. Aber wie viel vertragen wir denn? Und wie viel Authentizität ist gesund? Auch im PR-Kontext.
Mhm. Ich glaube, da muss man ganz eine klare Linie ziehen. Nämlich der eine Bereich ist ganz, ganz wichtig. Ja. Echtheit, das, was mit meinen Werten resoniert, ja, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Das ist auch ganz wichtig und auch da zu sagen, da werde ich nicht müde zu sagen, alles, was nicht authentisch ist, was du nur sagst, weil du glaubst, der Gegenüber will es hören, das kommt sowieso nicht an. Aber, und das sehe ich halt gerade in der PR oder generell in dieser ganzen Sichtbarkeitsbubble, diese Authentizität wird ganz, ganz häufig missbraucht, um nur noch zu triggern, um nur noch im Angstmarketing zu sein, um nur noch mit Echtheits triggern, um ja uns um die Ohren zu werfen, um aufzufallen, ja. Und dann finde ich es ungesund. Ich will es jetzt gar nicht bewerten, ja, weil es muss ja jeder mit sich selber dann am Ende des Tages fein sein. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, da den Unterschied zu erkennen. Ist jemand authentisch, weil er einfach jetzt von dieser Idee überzeugt ist oder von dieser Meinung? Da ist es ganz, ganz wichtig, auch dafür einzustehen, ja. Aber wenn ich sage, okay, ich schmeiß unter diesen Deckmantel der Echtheit einfach nur die Trigger aus nach der Reihe oder diese aufmerksamkeitsstarke Hook, ja, dann sage ich, ich sag's jetzt nicht. Schön, haben sie uns immer gelernt. Nein, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, da zu unterscheiden und das gehört genauso in der PR. Und das ist mir wichtig und aber auch wieder bei dem Thema, was du gesagt hast, am Anfang für Dinge einzustehen, Dinge auszusprechen, die mir wichtig sind, ja. Aber trotz allem, und ich musste immer an einen guten Freund von mir denken, der dann immer sagt, man kann nicht oft genug am Mund halten. Was jetzt nicht heißt, sag's nicht, aber manchmal ist es natürlich einfach auch, wenn man denkt, ja, es bringt jetzt nichts, da irgendwie nur mal was einzuwerfen, weil ich muss nicht bekehren. Also auch da irgendwo, ich soll mich nicht verraten. Ja, ich soll schon einfach auch so aus der Situation ausgehen, dass ich sage, okay, ich bin fein damit, ich habe das gesagt, was mir wichtig ist, ich stehe dafür ein, aber ich muss jetzt nicht alle bekehren, weil dann ist auch das, dann kippt es wieder, ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu erkennen, da den Unterschied auch zu erkennen. Bin ich jetzt nur authentisch oder versuche ich es jetzt für mich zu nutzen, weil ich irgendwen bekehren will, irgendwen manipulieren will, für Reichweite, für Viralität, ja. Dann sage ich, ungesund.
Ja, es ist, also meiner Beobachtung nach, und da nehme ich jetzt vor allem so die schlechtesten Beispiele der Influencer, die halt eine gewisse Nahbarkeit simulieren unter dem Namen, ich bin echt, ich bin authentisch, ich bin halt so, wo ich mir dann halt schon die Frage nach der Rolle stelle, weil wenn jemand im Privatleben sich so gerieren würde, stelle ich mir schwer vor, soziale Kontakte zu halten.
Absolut.
Für gewisse Menschen.
Ja.
Wenn du jetzt mit, jetzt kommen wir noch so ein bisschen aufs Fachliche, wenn jetzt wer kommt und sagt, okay, ich will jetzt für mein Geschäft was tun, ich will in die Öffentlichkeit, ich will da jetzt rausgehen, wir haben jetzt über Geschichten geredet, wir haben über Werte geredet, wir haben so irgendwie das Destillat, was ist es jetzt eigentlich, kurz angerissen? Aber wie gehe ich vor? Was tue ich?
Für mich ist immer der erste Punkt, einmal zu überlegen, okay, auf welcher Bühne fühle ich mich denn wohl? Ja?
Mhm.
Ist es eben jetzt wirklich diese Bubble auf Instagram, die absolute Relevanz hat? Ja, aber fühle ich mich auf dieser Bühne wohl? Muss ich dieses Insta-Game mitspielen? Oder ist es vielleicht LinkedIn? Sind es Medien? Sind es Podcasts? Also mal zu überlegen, okay, wo fühle ich mich denn wohl, wenn ich mich zeige? Und dann natürlich auch zu überlegen, ja, wo ist meine Zielgruppe daheim? Macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt TikToker werde, wenn dort ja meine Zielgruppe überhaupt nicht da ist. Also das einmal so übereinander zu legen. Und dann erst kommt die Story, ja. Und da spielen natürlich die Werte wieder mit ein. Ich sage, wofür stehe ich? Ja, was möchte ich denn nach außen transportieren? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und das sind so die wichtigsten Überlegungen. Und dann fange ich einmal in einem Bereich an. Und was ich oft sehe, gerade bei Einzelunternehmerinnen, Gründerinnen, ist es ja ganz ein großes Thema, die das einfach auch, ja, die brauchen das, die müssen das machen, da gibt es keine Marketingabteilung, die das macht. Und da verzetteln sie halt ganz viel, weil eben auf allen Bühnen gleichzeitig, dann sagt da wieder irgendwer, du musst unbedingt jetzt nur noch Karussells machen, weil die gehen viral, dann nächsten Monat sind es Reels, im übernächsten Monat gibt es da wieder irgendeinen Trick, damit man den Algorithmus austrickst, ja. Man verzettelt sich, man wird verrückt und man kommt dann nicht ins Tun. Also das ist, glaube ich, immer das Wichtigste zu sagen, auf welcher Bühne fühle ich mich wohl, wo sind meine Kunden, meine Zielgruppe und mit welchen Infos, Werte, Botschaften gehe ich aus.
Was sind so die Dinge, wo du zugeschaust, was wer probiert und da denkst, geh bitte nicht schon wieder?
Der Klassiker wirklich Instagram, ja. Und ich bin selber auf Instagram, aber ich bespüre das halt wirklich sehr, sehr dezent, weil auch ich bin ja genau in die gleiche Falle hineingetappt. Ich habe gedacht, ja, Instagram muss man ja, gerade in dieser beratenden Form, und habe da einmal gemerkt, es ist für mich so anstrengend, es ist so mühsam. Und das sich dann einzugestehen, und das sieht man halt ganz oft, ja, dass halt diese Real Stories einfach auch, du siehst das ja, wenn es wem nicht Spaß macht und mühsam ist, und das erzielt ja überhaupt keine Resonanz. Ja. Und da zu sagen, hey, ich darf mir es leicht machen. Es muss halt dann nicht diese Bühne sein, ja. Dann ist es halt eine andere Bühne.
Jetzt verstehen wir ja das Leben dann immer erst rückwärts.
ist richtig.
Mit der Erfahrung, die du bis jetzt gesammelt hast, und du hättest nur mal die Chance, so irgendwie dein 18-jähriges Ich auf die Seite zu nehmen. Was würdest du dem mitgeben?
Boah, ich würde grundsätzlich alles genauso wieder machen. Also es gibt jetzt wirklich keine Entscheidung, die ich bereue. Es war richtig lustig. Und es waren natürlich nicht nur schöne Momente. Das Einzige, was ich meinem 18-jährigen Ich schon sagen würde, denk weniger drüber nach, probier's einfach aus. Bei mir war es das Beispiel auch, ins Ausland gehen. Ich bin mit 27, habe ja da schon mal gekündigt in einem Job, in einem sicheren Job, bin Reiseleiterin geworden, wo ich gesagt habe, sie ist verrückt. Sie ist verrückt. Hätte ich viel früher machen sollen. Heute würde ich das mit 22, 23 schon machen. Mhm. Also das ist das Einzige, wo ich sage, trau dich früher drüber. Aber auch wirklich so dieses, geh früher aussehen ins Ausland. Schau dir die Welt an. Die Welt ist so bunt, so schön. So. Und es ist einfach für unsere eigene Entwicklung so, so wichtig. Das würde ich früher machen. Aber ansonsten alles gut.
Das sind ja sehr, sehr versöhnliche Abschlussworte. Doris, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für zwei Podcast-Aufnahmen genommen hast heute.
Vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat mich voll gefreut.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.